Herzlich willkommen beim Box Podcast, Ausgabe 204. Heute sind wir nur in der kleinen Runde und heute ist nur der Imanu da. Servus.
Servus.
Ja, wie immer fangen wir mit dem Rückblick an. Und da fangen wir mit einem Kampf an, auf den wir eigentlich nur kurz, oder eine Veranstaltung, auf die wir nur kurz angehen werden. Und zwar im Turning Stone Resort and Casino in Verona, New York, USA, kämpfte Brian Jennings gegen Oscar Rivas, Imanu. Wer hat denn da gewonnen?
Ja, wollen wir es nicht direkt spoilern?
Nein.
Aber es war auf jeden Fall eine Ansetzung, wo man vor dem Kampf nicht genau wusste, wie gut ist Oscar Rivas. Man wusste halt, er ist ein ganz guter Amateur gewesen, hat, glaube ich, auch Pulev bei den Amateuren geschlagen gehabt. Also, das ist aber schon sehr, sehr viele Jahre her gehabt und war Profi und jetzt seit, 7, 8, 9 Jahren im Business dabei, aber nie richtig gute Leute geboxt. Rekord, ja, natürlich zu null. Ganz gute K.O.-Quote, aber halt nie gute, richtig gute Leute von den Fäusten gehabt. Und da wusste man jetzt natürlich nicht so, was kann der gute Mann denn? Und Brian Jennings, ja, jemand, der 2 Niederlagen im Rekord hatte, die natürlich gegen 2 absolute Top-Fighter im Rekord gehabt, einmal gegen Wladimir Klitschko und dann einmal gegen unseren kolumbianischen, habe ich Kolumbianer gesagt, um Gottes Willen.
Ist Alexander Dimitrenko etwa nicht Kolumbianer?
Alexander Dimitrenko, ja gut, den hat er ja gewonnen, ne?
Ja.
Also von daher, alles gut. Nee, gegen Luis Ortiz hat er noch gekämpft gehabt und gegen den hat er ja auch vorzeitig verloren. Allerdings auch ganz gut mitgehalten, auch gegen Wladimir Klitschko auch. Und jetzt gegen Oscar Rivas. Wettquoten 1,5 und 2,5. Jennings Favorit gewesen. Ich habe vor dem Kampf gesagt, Punktsieg Jennings. Und ja, der Kampf ging auch bis in die 12. Runde. Allerdings nahm es dann ein böses Ende für Jennings, der gestoppt wurde in der 12. Runde von Rivas. Nach einem Schlaghagel ging er runter, kam nochmal hoch. Wurde dann nach dem KD noch das ein oder andere Mal hart getroffen. Der Ringrichter ging dann dazwischen. War auch in meinen Augen eine Stoppage, die man vertreten kann. Das war okay. Er hat da wirklich, wirklich hart kassiert und war in dem Fall auch nicht mehr wirklich verteidigungsunfähig. Es hätte noch, ich glaube, er war auch noch 1,30 auf der Uhr. Also das hätte kein gutes Ende genommen. Abbruchssieg für Rivas bis zu diesem Zeitpunkt. Ein sehr enger Kampf. Jennings am Anfang, der bessere Boxer auf jeden Fall. Hatte gut geboxt, hatte gut gepunktet und auch in die ersten 6, 7 Runden eine klare Führung sich rausgeboxt. Allerdings hat er hinten raus so ein bisschen den Faden verloren. Hat er vielleicht auch ein bisschen Konditionsprobleme, ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall die Pace total zurückgefahren, hat dann sehr wenig getan und Rivas kam gut in den Kampf rein, konnte den Kampf dann immer enger gestalten und in der 12. Runde, ich weiß nicht, wie es nach Punkten stand, ob es da mittlerweile irgendwas dazu gibt, irgendwie eine offizielle Scorecard. Auf jeden Fall, ich hatte es mit einer Runde vor für Rivas. Man kann es aber auch anders haben. Ich denke, wir waren in Amerika, Jennings, ich denke, möglicherweise war er knapp vorne. Aber gut, das ist nur meine Theorie dazu. War sehr eng, war sehr ausgeglichen und von daher hatte Rivas auf jeden Fall gut daran getan, den Kampf vorzeitig zu beenden, weil ich glaube nicht, dass er es bekommen hätte am Ende. Aber so war es natürlich klar, den zu Boden geschickt und dann aus dem Kampf genommen. Völlig verdienter Sieg dann auch für Rivas hinten raus. Und ja, vielleicht ein bisschen überraschend für viele. Für mich, wie gesagt, auch. Ich hätte eher gedacht, Jennings wird das so smart gewinnen. Ohne Rivas jetzt wirklich zu kennen, muss man auch dazu sagen. Also viel habe ich bisher von ihm noch nicht gesehen gehabt. Aber ja, Jennings verliert dann zum 3. Mal in seiner Karriere vorzeitig. Und zum 2. Mal. Gegen Klitschko ist er über die Distanz gegangen. Und dann auch wieder den Anschluss nach oben. Ne? Also Rivas damit jetzt in den Top 15. Natürlich easy mit dabei. Und ja, möglicherweise steht er vor einem Titelshot mit diesem Sieg über Jennings oder vielleicht zumindest kriegt er einen Ausscheidungskampf, einen größeren Kampf als nächstes und ja, so jemand, den man auf dem Radar haben muss. Allerdings fand ich ihn gegen Jennings jetzt nicht so gut, dass man sagen muss hier, hier kommt jemand, den man auf der Rechnung haben muss, um Weltmeister zu werden. Also ich denke, wenn er gegen Wilder oder gegen gegen wen von den ganzen.
Ja, ich denke auch, der schwimmt so mit der Masse der weißt du, irgendwie normalen Contender wie Brazil, Kovnacki, Hammer, so die Größenordnung. So,
ist solide halt, hat eine ganz gute Schlagkraft, aber ist ziemlich langsam. Ja, also Schlecht ist er nicht, Top 15 Material. Kann man machen, ne? In Top 15, das passt schon. Aber er ist eben auch nicht mehr und von daher. Ja, war es ein interessanter Schwergewichtskampf von zwei Leuten, die in etwa auf Augenhöhe geboxt haben. Und im Ende hat sich dann der Rivas knapp durchgesetzt. Wir gucken mal, was dann geht. Mit geschicktem Matchmaking, vielleicht wenn er jetzt noch irgendwie mal ja, sich jemanden schnappt, den er irgendwie, weiß ich nicht, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ne, irgendwas aus dem Top 15, Top 20, den er schlagen kann. Könnte er vielleicht vor einem Titelkampf zumindest stehen und vielleicht, ja, einmal gutes Geld verdienen. Das hätte er dann auch sicherlich verdient mit zwei Siegen. Bei Leute, die selbst in den Top 15 stehen oder standen. Aber wie gesagt, große Dinge erwarte ich da nicht in Zukunft.
Nee, ich auch nicht. Halt solides Contender-Niveau, aber jemand, der jetzt irgendwie von fürchterlich durchstarten konnten würde oder wird. Ansonsten noch auf der Card, vielleicht erwähnenswert, Shakur Stevenson bestreitete einen weiteren Aufbaukampf gegen Jesse Chris Rosales. Er gewann durch TKO in der vierten Runde und Jason Sosa, den man vielleicht noch kennt, aus dem Kampf zum Beispiel gegen Lomachenko, gewann einigermaßen souverän gegen Moses Delgadillo. Und ja, ansonsten kein allzu großes Event. Das nächste war schon ein bisschen größer. Und zwar im Madison Square Garden, New York, gab es ja ein paar interessante, erwähnenswerte Kämpfe, so irgendwas dazwischen. Jorge Linares kämpfte gegen Pablo Cesar Cano. Und ja, Linares chancenlos, dreimal am Boden, erste Runde TKO. Einfach nur, ja, zerstört worden.
Der ist auch durch, ne?
Ja.
Aber auch schon länger. Das war jetzt nichts Überraschendes.
Ansonsten noch auf jeden Fall, ja, erwähnenswert im Superbantam-Gewicht. DJ Doheny kämpfte gegen Ryohei Takahashi. Ja, Doheny gewann durch TKO in Runde 11. Im Mittelgewicht Dimitrios Andrade kämpfte gegen Arthur Akavov. Andrade, ja, ein Mann, der auch immer so in Gerüchten ist, so von großen Kämpfen, aber irgendwie kommt da nie was. Warum?
Ich habe akustische Probleme gerade. Was war mit Andrade?
Okay. Egal. Andrade gewann auf jeden Fall gegen Akavov in der 12. Runde durch TKO. Du hast das gesehen?
Ja, ich habe es gesehen. Genau, Andrade hat das dann vorzeitig gemacht. War schon, jetzt nicht lange darauf einzugehen, ne? Ein Matchup, wo man ja davon ausgehen konnte, dass Andrade auf jeden Fall der Favorit ist. Wobei man natürlich sagen muss, Dimitris Andrade ist halt jemand gewesen in der Vergangenheit, der ja zwar, wie gesagt, einen ganz guten Rekord hat, ne? Sieht ganz gut aus, zu null etc., aber so wirklich vom Hocker gerissen hat er mich nie. Ne? Ich erinnere dann an einen Kultschein, den Sieg ganz knapp.
Schon ganz klar, aber jede Runde knapp, das stimmt schon. Aber ich denke, das ist mehr bei ihm, weil keine Lobby, vielleicht nicht der attraktivste Stil. Ja.
Oh, ja gut, aber auch gegen Matriosian damals, ne? Das war auch so ein ganz sauenges Ding. Ein
Gewürge. Qualität hat er, aber es ist halt nichts. Also wirklich sehr guter Mann, aber jemand, den man vielleicht auch nicht so gerne zuschaut, obwohl er grundsolide ist.
Richtig. Von daher, ja, es ist schwierig. Gut, gegen Akavov, ja, aber es ist ein Gegner gewesen, den man schlagen muss halt.
Ne? Ja.
Das war ein absoluter Must-Win. Da war er auch klar überlegen. Hat er dann in der 12. Runde rausgenommen. Pflichtsieg auf dem Weg. Ja, vielleicht zu einem Kampf, der dann wirklich mal interessant werden könnte, werden würde, wie auch immer. Muss mal gucken, er muss ja einen großen, starken Gegner mal boxen jetzt, ne, Andrade. Das fehlt in seinem Rekord halt absolut. Er ist natürlich Top 10 auf jeden Fall in der Gewichtsklasse, das völlig zu Recht, aber er hat eben ja noch keine richtig großen Namen im Rekord, so wirklich. Ne? Das Ding gegen Matriosian gehabt, das war, wenn man böse ist, hat Matriosian das gewonnen. Wenn man böse ist. Ne? So, da ist Gorkas 114, 113, 117, 110, 112, 115. Also sau eng, hat er Glück gehabt, dass er das gekriegt hat. Und auch gegen Kulchai Gewürge, natürlich verdient, aber ein Gewürge. Und auch das Ding gegen Fox, das sind alles so Kämpfe gewesen, die ist schwierig mit anzugucken halt. Nicht schön fürs Auge. Und ja, Gegner, die man halt schlagen muss, aber die nicht wirklich nennenswert sind. Und ich denke, da muss jetzt mal was kommen von ihm, der nächste Fight. Ich hoffe, dass da im Sommer jetzt mal wirklich ein anständiger Gegner vor die Fäuste kommen, weil das ist schwierig, ne, sich das anzugucken. Wenn man Top 10 Boxer ist, muss man auch Top 10 Leute boxen. Ich denke, es wäre zumindest mal schön, wenn er sowas wie jemanden wie damit Lemieux oder vielleicht einen Jeff Horn oder einen, ich weiß es nicht, ja gut, Jacobs und Alvarez sind natürlich jetzt belegt, ne? Vielleicht sogar mal ein Ding gegen Golovkin. Wäre vielleicht eine coole Ansetzung, gut, wobei er, weil das jetzt will, ist die andere Frage.
Ja, aber als quasi in Anführungsstrichen Aufbaugegner, finde ich, ist er zu stark, ist er zu gefährlich. Ja, da würde man ihn nicht gerne nehmen, weil er auch keinen großen Namen hat. Und das ist richtig. Deswegen, also es ist kein Mann, den man gerne boxt. So. Also den geht man schon aus dem Weg, weil man A, nicht viel Geld verdienen kann und weil er natürlich auch ein bisschen Qualität hat.
Genau, deswegen kann man nur hoffen, wie gesagt, dass da mal in Zukunft was kommt. Wie gesagt, so ein Ding wie Lemieux müsste eigentlich machbar sein. Aber ja gut, Lemieux, der weiß natürlich auch zum Beispiel, dass er da technisch extrem unterlegen ist und dass er möglicherweise das Ding auch nach Punkte verliert.
Und er ist die größere Cash-Cow, so, ne? Warum sollte er das machen?
Ja, ist halt dumm. Ja, ist schwierig für Andrade da gute Duelle zu kommen. Klar, ich habe jetzt auch gerade die Ranglisten ein bisschen durchgeschaut und viele sind belegt. Auch so ein Charlo wird natürlich einen Teufel tun und Andrade boxen, ne? Weil, warum? Das ist halt einfach nur totaler Blödsinn. Er verdient nicht viel und hat ein Risiko dabei, ne? Das nicht so oft zu verlieren.
Ja, und das würde ich würde Andrade fast favorisieren, aber.
Enges Ding, ja, klar.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall eng.
Es bringt Charlo nichts, sagen wir mal so. Und die anderen sind halt belegt, ne? Alvarez, Jacobs, Golovkin, weiß ich nicht. Ja, wäre ein cooles Duell. Ja, man kann viel spekulieren. Auf jeden Fall, wie gesagt, wäre es schön, wenn es in Zukunft mal zu einer besseren Ansetzung für Andrade kommt. Schauen wir mal.
Ist auf jeden Fall jemand,
der verdient in den Top 10 steht und mal auf ein großes Duell wartet vielleicht.
Ja, ansonsten auf deiner Karte Chris Algieri setzte sich ein bisschen knapp gegen Daniel Gonzalez durch nach 10 Runden. Und es gibt unsere Hörer, die kennen ja den Golden Boy, ne? Den Oscar de la Hoya. Aber es gibt auch das Golden Baby. Weißt du, wer das Golden Baby ist?
Manuel Char.
Nein, das war nicht Manuel Char. Es ist auch nicht Enzo Vaccarinelli. Es ist Eva Vorarlberger.
Okay.
Ja, eine Österreicherin, das ist das goldene Baby. Die kämpfte gegen Amanda Serrano aus Puerto Rico.
Oh.
Ging allerdings in der ersten Runde K.O.
Schade. Ja. Also ist sie möglicherweise wirklich ein goldenes Baby.
Na, aber hätte sie da nicht gewonnen? Dann schon sechsmal verloren. Ja.
Ja gut, dann ist sie eher ein...
Und K.O. in der ersten ist schon bitter, also im Frauenboxen. Wo es so wenig K.O.s gibt.
Welche Gewichtsklasse war das?
Das war im Gewicht super Fliegengewicht.
Ja, gut, wenn man da K.O. geht, dann.
Beim Frauenboxen, ja.
Auf jeden Fall.
Ja, mal gucken. Vielleicht brechen ja dennoch goldene Zeiten für Eva vor Amerika an.
Na, schauen wir mal. Potenzial ist auf jeden Fall da.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Ansonsten war ja eigentlich auch Gerald Miller auf der Karte erwartet worden, oder?
Ja.
Er sollte gegen TBA kämpfen.
Richtig. Aber da wurde ja leider nichts draus, ne?
Das ist das ja oft, ne? Das
TBA.
TBA da nicht antritt und so, ne? Mhm. Weil ich sehe den, der immer wieder eingetragen bei Boxrec und so, dass der antreten soll, dieser TBA. Das scheint ein unzuverlässiger Zeitgenosse zu sein.
Ja, ist auch wieder hier jetzt in dem Fall vorher abgesprungen, ne?
Aber den holen die immer wieder.
Ja, klar, gut. Er ist auch meistens gut vorbereitet und ist dann, ja, vielleicht ist es mit der.
Verletzt vielleicht auch.
Probleme oder Verletzungsprobleme, genau, dass er dann halt vorher.
Oder gerät durcheinander, weil jetzt oft. Der siehst ja dann teilweise, dass der TBA auf manchmal 20, 30, 50 Veranstaltungen kämpft am Wochenende. Mhm. Und dann kann er sich nicht entscheiden und verfährt sich oder so, man weiß es ja.
Ja, gut, und dann ist er auch in den unteren Gewichtsklassen öfter eingetragen, mal im Schwergewicht, mal im Mittelgewicht. Das kostet natürlich auch Substanz, wenn er dann halt immer hin und her switcht. Ja. Dann ist er in die Sauna und das wieder abkochen und dann wieder draufbacken.
Ja, genau, weil der ist ja teils vom Minimum bis zu Schwergewicht, ist er überall unterwegs.
Ja, das ist schwierig, ja.
Deswegen da kennt man nix.
Da hat der Miller dann leider in dem Fall Pech gehabt, aber ja, gut. Ja. Big Daddy wird schon in den nächsten Wochen wieder kämpfen.
Ja, aber ob der jetzt irgendeinen Journeyman weghaut oder nicht, egal, mehr oder weniger, hoffen wir mal, richtig, dass Miller dann demnächst noch stärker man boxen wird. Also kurzfristig angesetzte Kämpfe sind ja meist doch nicht die schönsten von der Gegnerwahl.
Soll jetzt gegen Dillian White kämpfen, der Miller, und dann ist die Sache erledigt. Zwei so riesen gegeneinander, das ist
ein
super Duell, oder?
Ja, ja, bitte, bitte.
Das wäre eine geile Ansetzung.
Aber White, Miller, das wäre schon nett. Aber Miller würde ich sowieso generell gerne mal gegen andere gute Leute sehen. Also.
Ja, braucht man.
Könnte klappen, weil so ein Monster, der ist schon einzigartig, der Typ irgendwo.
Ich denke, dass Miller den White überrollen würde, ja. Also ich bin davon überzeugt, dass er den hinten raus so ab der siebten Runde irgendwann dann TKO'd, weil der White auch schon gegen Parker am Limit war. Und wenn du dann einen hast wie Miller, der wirklich pausenlos, natürlich, der sieht jetzt ein bisschen dick aus und so, aber der macht pausenlos Druck, er marschiert, er schlägt. Viele machen sehr gute Körpertreffer und so, und das könnte dem White zum Schluss irgendwann die Körner ziehen. Ne? Also wenn Parker schon am Boden war in der 12. Runde da und nicht mehr konnte, dann wird er gegen Miller wahrscheinlich früher Probleme kriegen. Also ich denke, der würde da gestoppt, der White, in dem Kampf. Und ich glaube, deswegen wird der Eddie auch den Kampf nicht kommen lassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wäre geil. Das wäre eine coole Ansetzung.
Miller auf jeden Fall.
Gegen White. Und der Sieger dann auch. Ne,
könnte, das ist eine Menge möglich.
Weil beide haben relativ solide Leute geschlagen. Miller hat auch schon solide Leute geschlagen. White hat jetzt solide Leute geschlagen. Und der Sieger dann im direkten Duell, vielleicht dann gegen Joshua oder gegen vielleicht Wilder, je nachdem, hätte es dann verdient, ne, einen Shot zu bekommen, aber ja, warten wir mal ab.
So ist das. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich zur vermeintlich größten Veranstaltung der letzten zwei Wochen. Am 19. Januar, ja, kann man sagen, Manny Pacquiao kämpfte gegen Adrian The Problem Broner Imano. Die Rollen waren ja eigentlich klar verteilt, also auch die Anbieter hatten Pac-Man ja schon als deutlichen Favoriten gesehen. Auch aufgrund der Tatsache, dass Broner ja eigentlich eher von unten kommt und im Welter eigentlich noch nichts gerissen hat, hat man ja eigentlich das bekommen, was zu erwarten war, oder?
Ja, hatte ich auch im Podcast davor gesagt, als ich eine Prognose dazu abgegeben habe, dass für mich ganz, ganz klar ist, wer da gewinnt. Das ist für mich ein Duell gewesen. Ja, was völlig unnötig angesetzt wurde. Also wenn Pac-Man, weil wenn Pac-Man nicht plötzlich über Nacht total in den Sarg gefallen ist und alt geworden ist, dann war es klar, dass das Broner da mit seiner Passivität und den unterlegenen Speed und ich weiß nicht, in jedem Bereich halt der schlechtere Mann ist. In jedem Bereich, außer vielleicht vom Punch, aber Pac-Man kann ja auch ein bisschen was vertragen und weiß auch, was so ein Broner kann und was nicht. Der verhält sich dann auch nicht blöd und rennt in die Konter rein. Er wurde dreimal erwähnenswert getroffen in dem Kampf. Und keine Ahnung, es war, wie man es erwarten konnte halt. Pac-Man mit dem Speed-Vorteil, mit mehr Schlägen, mit mehr Beweglichkeit, mit viel mehr Workrate, mit viel mehr Footspeed, mit allen möglichen besseren technischen Möglichkeiten, mit mehr Output. In jedem Bereich der bessere Mann, natürlich ein ganz anderes Level gewesen, völlig verdiente 12 Runden, UD dann bekommt, das sogar noch relativ knapp war, also ich dann 117, 111, das ist glaube ich sogar einer gehabt, das ist halt ein Witz, ne? Also ich weiß nicht, wie Broner da überhaupt, hat er eine Runde gewonnen, für mich nicht, also wenn vielleicht eine,
vielleicht,
aber sonst in meinen Augen Pac-Man jeder Runde der bessere Mann,
ja,
für mich eine ganz, ganz klare Sache, es ist ein Zwei-Klassen-Unterschied gewesen und völlig verdienter Sieg für Pac-Man. Hat er sich einen guten Gegner gepickt, der zumindest einen Namen hat und ob man jetzt wieder sagen kann, guck mal, Pac-Man hat den klar geschlagen und jetzt, muss man mal schauen, was dann kommt. Ich denke, Pac-Man wird natürlich nicht die Karriere jetzt beenden nach dem Fight.
Der
wird
nein, ich denke auch nicht. Der kann durchaus noch ein Payday anstehen, weil wenn man sieht, irgendwie nach dem Mayweather-Kampf, klar, der Kampf gegen Horn, wie auch immer das Urteil da zustande gekommen ist, für mich hat er den nicht verloren. Nee. Er hat ja eigentlich keinen Kampf verloren. Und der hat Broner, Matisse, Horn, Vargas, Bradley geschlagen. Also das ist schon jetzt nicht so schlecht.
Ja.
Und ich würde ihm auf jeden Fall nochmal einen richtig großen Zahltag gönnen, den Manny. Aber weil verdient er das?
Auf jeden Fall, ich denke auch. Und in der Form, wo er aktuell noch ist, kann er auf jeden Fall einige Leute zumindest ärgern. Ne?
Ja, ob er jetzt bei die, ich sag mal, die stärksten Welter wahrscheinlich Crawford, Spence momentan, ob er da, das aber ich würde es gerne sehen.
Schwierig, Außenseiter ist er dann, aber ja, an einem guten Abend hat er halt einen Style, der jeden Gegner nicht schmeckt, ne?
Und ja, ja. Ich gegen die bin ich, ja, wird schon wahrscheinlich schwierig, aber es ist immer noch, er ist für jeden immer noch brutal schwierig.
Genau. Und er wird noch nie richtig auseinandergenommen, ne?
Nee.
Egal in welchem Kampf. Auch in dem Ding, wo er einmal K.O. gegangen ist gegen Marquez, da war halt klar besser, da war nach Punkten Haus und am Führen. Auch Mayweather hat ihn ja nicht geschoolt oder so. Das war halt ein normaler Punktsieg.
Ja.
Pac-Man hat auch ein paar Ründchen gewonnen, das war halt ein souveräner Sieg von Floyd, aber so richtig auseinandergenommen wurde der Pac-Man in dem Kampf ja auch nicht, weil die Runden auch relativ eng waren, das ist keine richtig klaren Runden.
Ja.
Von daher ist Pac-Man auf jeden Fall in der aktuellen Form immer noch jemand, der
ja, ist immer noch einer der besten Welter, das ist ja.
Und Spence natürlich herausfordern kann, aber so dann schlägt, es steht auf einem anderen Papier, ich würde da auch sagen, dass das wohl höchstwahrscheinlich Spence und Crawford gewinnen sollten. Aber das ist halt ein Ding, was man gerne sehen würde, weil alte Veteranen gegen aufstrebende neuen Boxer ist halt immer ein interessantes Ding.
Hätte was von Wachablösung so, ne?
Genau, wie jetzt Joshua gegen Klitschko, du siehst solche Dinge halt gerne, weil du immer denkst, na komm, ist der Junge jetzt vielleicht wirklich, ist er schon so gut, dass er den erfahrenen Veteranen halt schlagen kann, oder macht es dann doch der Altmeister, der halt ja so viele Jahre schon auf dem Tacho hat, der erfahren ist, der genau weiß, wie er mit Situationen umzugehen hat, und kann er vielleicht so einen Kampf dann sogar zum Schluss seiner Karriere nochmal gewinnen. Also ich finde solche Sachen immer sehr, sehr cool und würde mich freuen, wenn es dazu eine Ansetzung der bezüglichen Person, die wir gerade gesagt haben, also Spence oder Crawford nochmal so einen richtigen geilen Endboss-Fight so zum Schluss seiner Karriere gibt.
Ja.
Und egal wie das ausgeht, kann er dann nachher dann aufhören, weil ja, irgendwann ist dann auch ein Alter erreicht, wo man es dann vielleicht lassen sollte, wo man wirklich abbaut und wie Roy Jones sich dann nur noch lächerlich macht. Ne?
Ja, aber das hat er bis jetzt noch nicht getan, also richtig. Er ist immer noch gut.
Ja.
Mal gucken, es gibt eine Menge Möglichkeiten, vielleicht auch ein Superwelter oder so, aber Pac-Man sollte, für ihn müssten eigentlich genug Türen offen stehen momentan, weil, ja, da dürfte doch einiges gehen. Ansonsten, ja, erwähnenswert auf jeden Fall noch Nordine Ouali kämpfte gegen Rushi Warren, ein Franzose, dieser Ouali. Ja, im Bantamgewicht gewann nach Punkten verdient und ist jetzt WBC-Weltmeister im Bantamgewicht. Nicht schlecht, Franzosen hat man relativ selten als Weltmeister, aber er gewann den Titel im Ausland. Respekt an ihn. Er ist ungeschlagen, also interessanter Mann, aber ja, schauen wir mal. Ansonsten der Kampf auf der Veranstaltung, der wahrscheinlich am krassesten war wahrscheinlich Marcus Brown gegen Badou Jack. Also, ich weiß nicht, wann ich jemals derart viel Blut gesehen habe, oder? Ivano?
Ja, absolute Schlacht. Zumindest
zumindest optisch, ne? Weil die Verletzung war ja so.
Ja, ja, genau. Ja,
krass.
Kopfstoß zustande durch einen unabsichtlichen, ja, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Runde das jetzt genau war. Auf jeden Fall in irgendeiner der früheren. Er musste nämlich da die komplette zweite Kampfeshälfte mit dem Cut klarkommen, der gute Badou Jack. Und ja, das war problematisch. Er fand auch sehr, sehr schlecht in den Kampf rein, muss man sagen. Hatte da von den ersten 6 Runden, ja, ich hatte es 5-1 für Brown. Er war schon der bessere, aktivere Mann. Jack kam irgendwie nicht richtig in den Kampf rein. Aber gut, das kennt man von ihm ja. Er ist ja sehr, sehr, ja, jemand, der sehr spät in die Kämpfe startet. Kam dann auch sogar, ja, ich sag mal so, etwas besser in den Kampf rein. Dann in der zweiten Kampfeshälfte, wie man es von ihm kennt. Ne, so. Und dann, ja, dann kam der Cut und ja. Er hat es versucht. Er hat eine gute Leistung dann in der zweiten Kampfeshälfte gezeigt, sag ich mal. Das war auf jeden Fall sehr kämpferisch mit so einer Verletzung. Dass das auch nicht abgebrochen wurde. Da können wir ja nochmal auch auf den guten alten Vincent Feigenbutz-Kampf gegen, wie hieß denn der Südafrikaner noch? Ronny Liebenberg, glaube ich, war es, ne? Da wurde der Ronny Liebenberg ja aus dem Kampf genommen. Und der hat eine Verletzung gehabt, die nicht im Ansatz so schlimm war wie von Badou Jack. Und Badou Jack, ja, den lässt man natürlich dann bis in die 12. Runde kämpfen.
Ja, natürlich.
Ging dann über die Runden. Also man sieht, dass man solche Kämpfe nicht wegen solchen Cuts abbrechen kann, muss, sollte, wie auch immer. Das sind standende Fighter, die können da durchaus mit umgehen mit der Situation. Klar sieht das schlimm aus. Und
ja, ja, aber das ist eine ziemlich ungefährliche Stelle, weil es ja nicht nah am Auge oder nah an irgendwas, weil da drunter hast du ja Stirn, der Knochen ist ja so mit der härteste, den du hast so im Körper oder der stabilste.
Genau. Und da bei Liebenberg war die Situation halt auch so. Das war ja auch
ungünstig
gelegen, die war vollkommen in Ordnung. Die Sicht war nicht beeinträchtigt, aber da bricht man es ab. Und jetzt hier in dem Fight hätte man es, finde ich, abbrechen können, weil...
es war riesig.
Erstens das, die Verletzung war 10-mal schlimmer als damals vom Liebenberg gegen Feigenbutz. Und die zweite Sache ist, er lag nach Punkten halt eindeutig zurück und es hat jetzt auch nicht den Anschein gemacht, dass er das Ding noch irgendwie drehen kann. Also natürlich wurde er etwas besser in der zweiten Hälfte, aber das war schon so, er lag halt, er braucht den K.O. Ne? Und man kennt ja Jack, er ist jetzt nicht das K.O.-Monster, der letzte K.O. liegt, was weiß ich, wie lange zurück. Ne? Und da hätte man, denke ich, das machen können. Aber so ein Liebenberg, der dann nach Punkte hier in Deutschland führt und klar besser ist und den Feigenbutz vom K.O. hat, den nimmt man dann natürlich irgendwie aus, ja. Herzlichen Glückwunsch. Aber gut, wollen wir nicht darauf weiter eingehen, gehen wir zum Jack-Kampf nochmal ein. Also Brown war insgesamt der klar bessere Mann, auch in der zweiten Kampfhälfte immer noch genügend gemacht, um auch einige Runden zu gewinnen. Ich hatte es am Ende dann auch so 117, 111 hat jetzt, glaube ich, gewertet und das war ein klarer Punktsieg halt für Brown, völlig zu Recht auch und ja, Badu Jack, hätte ich nicht gedacht, ne, dass er den Kampf da so klar verliert, dass er dann verlieren könnte. Gegen ungeschlagene Mann muss man natürlich immer auf dem Radar haben, dass das passieren kann. Jack hat immer viele knappe Kämpfe in seiner Karriere gehabt, er hat sie nie klar gestaltet. Aber ich habe zumindest auch in dem Kampf gedacht, dass er es zumindest wieder ausgeglichen gestalten kann und dass er nicht so klar verliert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte mit einem ziemlich engen Urteil gerechnet, was für Jack ist. Split Decision vielleicht für Jack oder eine knappe UD. Aber gut, Brown hat es besser gemacht, er war der bessere Mann. Auch ohne den Cut, wie gesagt, in der ersten Kampfeshälfte war es eine klare Sache, sogar noch klarer als in der Kampfeshälfte 2 nach dem Cut. Von daher, völlig berechtigter Sieg für Brown. Interessanter Mann auf jeden Fall. Und für Jack ist natürlich ein Rückschlag, ne, in seiner Karriere. Klar, jetzt gegen ihn zu verlieren, bitter. Und für Brown ungeschlagen, natürlich ein super Name jetzt im Rekord mit Jack, den er klar besiegt hat. Auch nicht Split Decision oder sowas, sondern wirklich klar und eindeutig und verdient. Ist es ein sehr interessanter Mann. Als Mensch ein bisschen grenzwertig, wenn man da jetzt gesehen hat, was da nach dem Kampf los war. Interviewmäßig und sowas. Ist dann, es ist schon ein bisschen komischer Kerl so. Aber ich sag mal so, im Boxen muss man jetzt auch nicht immer nur die Henry-Maske-Typen fordern, sondern da ist es ja auch eigentlich ganz cool, wenn da mal so jemand kommt, der ein bisschen Trash macht und der ein bisschen von sich überzeugt ist und einfach mal ein bisschen Wirbel macht und ein paar krasse Interviews raushaut. So ist ja auch cool für die Action. Und ich freue mich auf jeden Fall auf ihn in den nächsten Fights und guck mal, was da möglich ist. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Boxer, der durchaus Potenzial hat, die nächsten Jahre auch vielleicht sogar ungeschlagen zu bleiben. Also wie gesagt, sehr, sehr guter Mann.
Ja, aber im Leitheben wäre die Konkurrenz halt derart brutal.
Ja, er kann jetzt halt nicht, das ist halt das. Also er muss schauen, ne? Also wie gesagt, wer einen Jack so klar schlägt, so, dann kann
auch schon andere besiegen. So, ja. Aber ich finde, das Leitheben wäre die Top-Leute, die sind alle so brutal eindrucksvoll. Das ist Wahnsinn, was sich da momentan tummelt. Und es wird ja auch sexy, aber da kommen wir ja auch in der Vorschau dann gleich drauf zu sprechen. Ansonsten auf der Undercard eigentlich jetzt nichts, was wir jetzt unbedingt erwähnen müssten, so dass wir zur vorletzten Veranstaltung kommen in der im Rückblick. Und da im Beinkampf oder von recht hohem Interesse im Barclays Center in Brooklyn, wie immer, da wird einfach nahezu gefühlt täglich gekämpft. Da kämpfte Keith Thurman nach langer Zeit mal wieder gegen José Cito López. José Cito López, ein alter Schlachtross, kann man fast schon sagen. Und Thurman, der hat ja auch echt lange nicht mehr im Ring gestanden. Er hatte im März 2017 den letzten Kampf gehabt gegen Danny Garcia. Und das ist ja schon dann fast 2 Jahre her. Ne? Er war fast 2 Jahre raus und hat man ihm den Ringrost doch angemerkt, oder Imano?
Ja, absolut, hat man angemerkt. Aber ich weiß bei Thurman auch gar nicht, ob das immer nur der Ringrost ist. Der hat auch irgendwie in den Kämpfen vorher nicht immer wirklich überzeugt. So, ne? Das waren oft Fights, wo das ziemlich eng war auch und natürlich Porter und so in den Kampf zum Beispiel, ne? Kann man da erinnern.
Eng, das hier auch mega eng.
Genau, er hat das dann halt mit das Split Decision dann auch geregelt, damit gegen das hier, glaube ich, war Split Decision gegen Porter sau eng, auch gerade der erste Kampf. Und natürlich sind das auch keine schlechten Gegner, Aber.
Nein, exzellente Gegner. Also Porter und Garcia sind Wahnsinnsgegner.
Unangenehm, auf jeden Fall.
Ja.
Aber da fehlt mir halt trotzdem so ein Ausrufezeichen. Und ich sag mal, wenn man sich selbst, und Thurman sieht sich ja selbst als absoluten Elite-Boxer, natürlich ist er auch gut, ohne Frage, aber da muss man auch mal ein richtiges Ausrufezeichen setzen. Und das heißt, wie zum Beispiel jetzt der Brown, was er mit gegen Badu Jack gemacht hat, ne, so einen mal ganz klar zu schlagen, einen richtig guten Mann, wirklich mal eindrucksvoll, wo man sagen kann, wow, den hat er wirklich dominiert, den hat er auseinandergenommen und das fehlt Thurman halt. Und jetzt kommt er dann zurück nach 2 Jahren Abstinenz, boxt gegen, ja, gegen einen abgehangenen, da muss ich es ja so sagen, abgehangenen Lopez, der halt noch nie in einem WM-Kampf irgendwie überzeugen konnte. Immer klar geschlagen wurde. Natürlich ist er kein Gatekeeper oder sowas, er ist schon.
Das ist ein guter Mann, ein aber.
Boxer,
genau. Aber jemand mit dem Anspruch von Thurman und Thurman, ja genau, wie du schon sagst, er sieht sich als Elite-Boxer, als Superstar. Natürlich kann man sagen Ringrost und sowas, aber jemanden. Wie Lopez, den muss er fast vorzeitig machen, finde ich. Also ja, es ist jemand.
Ganz klar nach Punkten schlagen.
Ja, aber er ist jemand, der ist einfach gegen Beato zum Beispiel schon K.O. gegangen, gegen Maidana K.O. gegangen. Klar, gegen Alvarez K.O. zu gehen, ist keine Schande, aber also ich finde schon, dass da hätte mehr kommen müssen von Thurman. Gerade im Hinblick so, ich meine, die Null steht weiter in seinem Rekord, das war sein Comeback, ja, das kann man ihm zugute halten. Und auch egal, gegen wen er kämpft von den Top-Leuten, also wenn der denn wirklich mal demnächst in den Kampf feststehen sollte. Also ich würde ihn fürchterlich gerne halt gegen Pac-Man, gegen Spence oder Crawford sehen und er will ja auch Pac-Man kämpfen und ja, was da jetzt kommt. Aber ja, aber es ist keine Leistung gewesen, wo man sagen kann, ja, das macht Mut jetzt für die nächsten Kämpfe. Aber wer weiß, vielleicht kann er sich, ich meine, er ist jetzt 30, umgeschlagen, vielleicht kann er sich noch wieder ein bisschen steigern, weil das ist definitiv notwendig, wenn er da wirklich nach der Welterkrone greifen will, weil gegen Crawford Spence da wird die Luft oder würde die Luft doch deutlich enger werden, auch gegen Pac-Man schon. Aber da muss er sich noch steigern. Also in der Form vom Garcia-Kampf habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen, also
Nein, absolut nicht. Das war ein ganz, ganz schwacher Auftritt hier gegen Lopez und Split Decision, ja, kann man kann das Lopez sogar geben. Das war ein sauenger Kampf. Auch hier hat er, ja, ich will nicht sagen Glück gehabt, es ist okay, ne, dass er das gewonnen hat. So. Aber
die Sache ist halt, er gewinnt die Kämpfe halt auch gerne eng irgendwie.
Ja, es ist nichts
mit Ich weiß nicht auch, inwieweit er sich da noch steigern kann, so. Ich denke schon, also das hat er eigentlich immer gezeigt, dass er sich halt irgendwie steigern kann.
Ja, absolut.
Und gegen Porter und Garcia, es waren auch keine Skandalurteile, also das kann man ihm schon geben, aber es war unfassbar eng und
absolut.
Also ich mag ihn sehr, also von seiner Art, aber es muss da noch wieder ein bisschen mehr kommen bei ihm.
Richtig, warten wir mal ab, wie gesagt, klar. Er hat auch körperlich Probleme, ne, war lange verletzt und so, wer weiß, was da jetzt, oder wie es überhaupt noch um ihn steht und weitergeht, möglicherweise. Ja. Ne?
Das war auf jeden Fall, sagen wir mal so, kein Ausrufezeichen.
Nö, alles andere als das. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ihn für die Zukunft auch nicht mehr so wirklich auf der Rechnung. Also, es ist ein Mann.
Er ist da schon noch, aber gut, irgendwie. Aber
gegen die richtigen Top-Leute sehe ich ihn verlieren aktuell. So, ne?
Ja, gerade weil natürlich jetzt mit Spence und Crawford.
Ja.
Das sind beides Pound for Pound Superstar vom Potenzial her. Also Pound for Pound Superstars. Und. Thurman, vielleicht ist er ein Elite-Fighter, ja, aber er ist also so ein Pound-for-Pound-Wunder, wie es Spencer oder Crawford werden können oder vielleicht schon sind, geht ja nicht mehr. Also die finde ich auch deutlich stärker. Aber alle anderen, ja, da kann er schon was reißen, wie man sieht.
Ja, das denke ich
kann, mal so. Muss nicht abwarten. Gut. Dann gab es ja noch mehr Kämpfe auf der Veranstaltung. Besonders erwähnenswert, finde ich, ist Adam Kovnacki, der Gerald Washington in der zweiten Runde ausgenockt hat. Oder durch TKO halte, aber in der zweiten Runde den Washington wegmachen, wo Miller 8 gebraucht hat, Wilder hat 5 gebraucht.
Mhm.
Das ist schon safe, also das ist schon geil.
Kovnacki. Ja, gegen Miller ist er sitzen geblieben, da ist er nicht
ausgenommen. Ja, gut, aber nur 2 Runden für den zu brauchen, ist schon echt gut.
Wahnsinn. Also Kufunaki, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte sogar gedacht, Washington, naja, wenn das klug anstellt, kann er vielleicht sogar nach Punkten schlagen, habe ich gedacht so. Weil halt, ne, größer, solider Jab, gute Beinarbeit. Kufunaki, ja. Aber irgendwie, auch mit Übergewicht, ist der irgendwie stark. Ja, hat er gut gemacht. Ausrufezeichen gesetzt. Und jetzt nicht den ersten, sagen wir mal, etwas besseren Gegner geschlagen. Kufunaki muss man auf der Rechnung haben. Und vielleicht sollte man ja, oder könnte man ja auch mal Miller gegen Kufunaki ansetzen.
Das ja, oder diesen Rivas, von wo wir eben drüber gesprochen haben. Sowas.
Ja, richtig.
Weil da wird sich dann wieder irgendwie der nächste größere Contender herausbilden für Wilder Fury. Exakt. Joshua. Mhm. Und ja, da spielt er auf jeden Fall mit rein. Er hat nicht die Qualität von denen. Du hast ja diese drei Top-Leute momentan.
Ja.
Und alles dahinter fällt ja so ein bisschen ab. Aber er ist jemand halt, einer von den Boys, die da halt hinterkommen. So, ne? Mit Povetkin, White, Miller, Kulev, Ortiz.
Die Defensive ist halt grausam bei Kufunaki, das muss man schon sagen. Er ist halt sehr, sehr offen und das ist das Hauptproblem, was er hat. So, ne? Schlechte Offensive, die schlechte Defensive. Und das ist natürlich schon so eine Geschichte, wo man sagen muss, ja, wird schwierig für ihn, wahrscheinlich Weltmeister zu werden, ne? gegen so einen Wilder, der würde das brutal ausnutzen gegen Kufunaki. Natürlich, aber Kufunaki hat ganz gute Nehmerfähigkeiten, muss man sagen, und er hat eine sehr, sehr brutale Offensive, hat auch ganz gute Power. Sag mal so, wenn er mit einem guten Matchplan reingeht oder vielleicht überfallartig was versucht, hat er auch eine Chance gegen solche Leute. Also, er ist natürlich krasser Außenseiter, aber jemand, den man auf jeden Fall gerne sieht, weil er halt immer spektakulär boxt. Er hat keine besondere Defensive, aber halt eine sehr gute Offensive und das macht es natürlich interessant. Und wenn er dann vielleicht mal in den ersten ein, zwei Runden dann brutal nach vorne geht und einfach direkt seine K.O.-Chance sucht, kann das interessante zwei Runden werden. So, ne? Also auch da wären das möglicherweise Ansetzungen, die man vielleicht für die Zukunft mal machen kann, sofern der Kufunaki jetzt nochmal einen guten Mann boxt und gewinnt. So wie du schon sagtest, in Rivas oder von mir aus auch Miller gegen Kufunaki, das ist auch ein geiles Duell halt, ne? So, dass man da einen Contender kriegt, der hundertprozentig dann sich rauskristallisiert für einen Big Fight, so. Wäre das sehr interessant. Sind natürlich auch Leute, die ungeschlagen sind. Kufunaki ungeschlagen, Miller ungeschlagen, Rivas ungeschlagen. Und wenn die untereinander nochmal ein Kämpfchen machen und direkt das Duell, dann der Sieger da raus. Ja, warum nicht? Dann gegen den Wilder mal oder was auch immer, boxen so, das wäre schon sehr, sehr interessant. Aber das Problem ist halt natürlich auch, dass da gibt es dann halt einen White und der hat den guten Promoter im Rücken. Oder da gibt es dann hier, wen gibt es denn noch? Da hast du den, wie heißt denn jetzt gleich noch? Der gegen den Wilder geboxt hat und den Probleme hat. Jetzt habe ich.
Ah, Ortiz.
Ortiz, ja, mein Namensgedächtnis, ihr kennt es ja, schwierig bei mir.
Kaputt, alles versoffen und verkokst.
Ja, das ist nicht mehr viel da, ne?
Nee. Ich meine, war noch nie viel da, aber so, ne, die ganzen Drogen und so, das tut dann übrigens.
Macht dich ganz kaputt auf Dauer.
So, ja, absolut.
Mhm. Ja. Ja, das sind halt so Leute, die werden wahrscheinlich dann eher nochmal eine Möglichkeit bekommen, so in Zukunft. Dann klar, das ist. Miller hat ja auch jetzt keinen riesen Promoter und sowas halt. Ne? Das ist immer schwierig dann. In Position zu kommen. Oder ich sag mal so, er hat ja auch schon gute Leute geboxt. Ziemlich gute Leute sogar. Ne? 3, 4, die man sagen kann, wow, die sind schon ganz gut im Rekord. Eigentlich könnte er jetzt schon mal einen Shot kriegen. So, ne? Das reicht eigentlich aus. Also wenn ich sehe, was manche Leute boxen und die kriegen dann nach einem Sieg schon irgendwie einen Shot, so, wenn die einen guten Promoter im Rücken haben, da braucht der Miller braucht 8 solcher Leute, um eine Möglichkeit zu bekommen, ist halt schon sehr hart, ne? Aber ja gut, ich meine, Qualität setzt sich langfristig durch und er wird Geduld haben, er wird noch einen Kampf, glaube ich, jetzt im Frühjahr machen, das ist geplant, glaube ich, bis März noch einen Fight machen, danach strebt man dann eine Weltmeisterschaft an. Und ich bin ja gespannt, und bei Kufunaki, wie gesagt, auch so ein Mann, der mittlerweile jetzt wirklich, ich finde, in der Position ist, wo er das schon fordern könnte, ne? Hat er schon einen oder anderen guten Mann jetzt echt im Rekord. Ich bin gespannt. Sind ein paar interessante Jungs dabei, aber wie du eben gerade schon richtig gesagt hast, es ist halt, die haben alle ihre Mega-Schwächen so, ne? Kufunaki, die fatale Defensive oder so ein Miller auch so ein bisschen dick und körperlich einfach so, unfit, ne? Das ist aber nicht nur die Mega-Schlagkraft, der kommt dann eher so über die Workrate. Da gibt es halt schon viele, viele Defizite und die haben halt die anderen Weltmeister eben nicht. Wilder hat halt, was hat er für große Defizite? Boxerisch vielleicht ein bisschen so, ne? Technisch, okay. Aber das macht halt durch die Wahnsinns-Power wieder weg und ja. Unser englischer Weltmeister, ja, ist ja nicht auch umsonst ungeschlagen und gewinnt fast alles vorzeitig. Ne? Das sind halt Leute, die sind natürlich vom Paket her aufgestellt.
So ist es.
Solche Kämpfe höchstwahrscheinlich gewinnen, aber trotzdem gut interessante Jungs aus der zweiten Reihe am Start. Und ja. Wir freuen uns dann auch auf 2019 oder 2020, jetzt in den nächsten zwei Jährchen, da werden bestimmt ganz nice. Ja.
2019, 2020, ja.
Hey, ist alles gut. Alles gut. In den zwei Jahren werden bestimmt gute Contender hinterherkommen, viele Ungeschlagene, ne? Wie gesagt, die Beispiele hatten wir gerade, Milakovnaki und sowas. Oder
ja, gibt auch noch interessante Jungs wie Toni Joka oder Hirkovic oder so.
Die dann auch, ja, ungeschlagen nachkommen halt, ne?
Genau.
Das ist durchaus ganz coole Jungs am Start und von daher freue ich mich drauf, da wieder ein paar Contender zu sehen, die Chance kriegen, die guten ja, ungeschlagenen Weltmeister dann zu facen und das Schwergewicht ist aktuell doch eigentlich ganz okay. Klar, jetzt nicht mit den Mega-Herausforderungen, wo man sagen kann, wow, ne, so, das sind dann halt viele Kuzmins und Kabayels im Hintergrund und so, ne, die auch ungeschlagen sind, aber ja gut, die werden halt kein Weltmeister. Ne? Aber schauen wir mal, bin gespannt. Lassen wir uns überraschen.
Genau.
Und wir schauen mal, was dann für Ansetzungen kommen. Was sagst du denn zu Ortiz gegen Hammer, dass das on ist?
Ja, ich denke, das...
Wenn wir jetzt gerade im Schwergewicht sind, kann man es immer
ganz... Ja, das ist okay. Ich meine, es ist ja im Grunde nur ein Aufbaukampf für Ortiz, mehr oder weniger. Also ich sehe den ja klar gewinnen.
Naja, klar, ja.
Weil Hammer einfach... Er ist grundsolide, aber keine Waffen für jemanden wie Ortiz zu schlagen. Also ich sehe da eigentlich keine Chance. Wenn Ortiz nicht gerade irgendwie... Ja, so eine Vorbereitung hinter sich hat wie Solis oder so, dann sollte das kein Problem sein.
Ja, sehe ich auch so.
Ansonsten, um diese Karte jetzt vielleicht abzuschließen, erwähnenswert ist eigentlich, oder was man sagen kann, ist, dass eigentlich alle Undercard-Kämpfer gewonnen haben, so wie man es erwarten konnte, bis auf einen, und zwar auf Marcellus Wilder, dem Bruder von Deontay Wilder. Der war in seinem vierten Profikampf, da war es dann zu Ende gegen William Dietz. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist mir nur aufgefallen gerade. Und ja, von daher wird die Karriere dann auch nicht mehr allzu groß werden von Wilders Bruder, vermutlich. Aber viel dazu sagen kann ich eigentlich sonst auch nicht. Sonst noch erwähnenswert, sicherlich am 26. Januar gab es in der allseits beliebten Ufgau-Halle in Karlsruhe ein Kampf um eine Art Weltmeisterschaft zwischen Vincent Feigenbutz und einem Mann mit einem schönen Namen, Premislav Opalach. Der Name ist ja schon Gold, oder? Premislav Opalach, Imanu.
Ja, ein Wahnsinnsmann mit Wahnsinnsfähigkeiten und wahnsinnigem Namen natürlich, klar.
Weltklasse einfach, oder?
Da hat man für den Vincent auf jeden Fall mal wieder einen guten Mann rausgesucht, aber auch völlig zu Recht, mein, wer einen Liebenberg so dominant schlagen kann und ja, man hat Liebenberg ja gesehen, Blut überströmt, dann rausgenommen, chancenlos. Und dann, klar, muss man dem natürlich auch einen Gegner vorsetzen, der konkurrenzfähig ist. Aber man muss klar sagen, das findet man für Vincent ja auch gar nicht mehr.
Ja, aber Opala, das ist so ein typischer Kunde mit so einem wunderschönen Rekord. Also der war ja 27-2 vor dem Kampf, sieht gut aus, aber wenn du in seinen Rekord reinschaust, bei Boxrec, alles rot. Bei den Gegnern so. Und da weißt du eigentlich schon, ja, alles klar, läuft.
Ja, auch schon gegen jemanden verloren, der negativ steht. Also von
ja.
Ja, da weiß man halt dann Bescheid.
Ja, auf jeden Fall ging es um diese Art Weltmeisterschaft, der vakante GBU-Titel. Wer kennt ihn, der GBU-Weltmeister
ist? Und wer will den nicht haben? Ne? Also
sehr, ja,
also ein wichtiger Titel. Und wer den hat, der ist auf jeden Fall schon was besser.
Der ist einer der besten Leute in Karlsruhe. Also
absolut.
Da gibt es sogar einiges. Also ja, der Butzi.
Haben wir ja vor dem Kampf schon erwähnt. Nicht erwähnenswerter Gegner, das war so zu erwarten halt, ne, dass man den halt schlägt oder schlagen muss oder wie auch immer, hat er auch getan. Ich meine, gut, das war ein Sieg halt gegen den Gegner, den man halt so genau schlagen muss. Das waren seine Hausaufgaben, die hat er gemacht, das ist okay. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Vorzeitiger Sieg, ich glaube, Runde 5, Abbruch nach vielen harten Händen. Der Pole hatte überhaupt gar keine Beweglichkeit, also sowas Langsames habe ich in meinem Leben auch wirklich im Profiboxen selten gesehen. Also ein 27-2-Mann mit so schlechten Fähigkeiten, ist schon krass, wie man
den
Rekord aufblähen kann.
So ja, genau. Ja, du guckst hier seinen Rekord rein. Okay, Gegner fast alles rot, alles klar.
Aber weiß man Bescheid, ja.
Ja, das auf den ersten Blick sieht man schon, ja.
Ja, man kann das ja schönreden und sagen, na gut, er schlägt diese Leute ja zumindest. Und dann ist er schon mal besser als die genannten.
Ja, ja.
Wie gut wird man sehen? Aber wenn man dann halt sieht, gegen wen er dann verloren hat, dass er auch teilweise gegen solche verliert, dann weiß
dann
man,
wird's hässlich, ja.
Er ist also nicht wirklich besser als die, sondern,
Aber das kann man den Leuten, die jetzt das, nicht so...
Die hören
ein bisschen hinter sagen, die Kulisse schauen, die sagen, der Feigenwurz, der ist auf einem guten Weg und so. Ja, aber das ist, wird man sehen. Ja, ansonsten auf der Undercard, auch da, alles, auf die Undercard, das waren alles komplett ungeschlagene Leute, haben natürlich selbstverständlich alle gewonnen, die Gegner waren alles Leute, die allesamt nicht ungeschlagen waren, außer die beiden Debütanten, mit viel Rot im Rekord, oder ein bisschen Rot zumindest, und ja, erwartungsgemäß alles so geklappt, wie der Veranstalter wollte. Und so können alle dann nachts zufrieden nach Hause gehen. Ob das sportlich alles so sinnvoll war, weiß man nicht. Aber so war es auf jeden Fall. Gut, dann wird man sehen, wie es für den Butzi weitergeht. Das wäre es dann aber soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau. Und wir haben uns dazu entschlossen, eigentlich nur auf zwei Events näher einzugehen, die irgendwie von ein bisschen größerem Interesse sind und eins von besonders großem Interesse. Und das ist schon sehr sexy. Und zwar am 2. Februar wird im Ford Center in Frisco, Texas, ein netter Kampf stattfinden. Ilaida Alvarez gegen Sergey Kovalev 2, Imano. Das ist doch auch wieder einer dieser Leckerbissen, ne? Im Halbschwergewicht oder Leichtschwergewicht.
Ja, absolut. Und dass dieser Kampf nochmal stattfinden muss quasi, denke ich, liegt auf der Hand, weil im ersten Kampf war Kovalev halt der klare Favorit. Ich glaube, Alvarez hat eine 5er-Quote. Galt als mega Außenseiter in dem Fight und dann kam es halt komplett anders. Ich meine, gut, Kovalev sogar in den ersten Runden gar nicht so schlecht unterwegs, hat dann aber irgendwie so in der zweiten Kampfeshälfte, ich glaube, das war in der siebten Runde, war es ja schon vorbei, ne? Siebte, achte, ich weiß es gar nicht mehr genau. Hat er nachgelassen, er hat konditionelle Probleme, die hat er auch schon gegen Ward gehabt.
Siebte Runde,
Er hat er schon gegen Ward gehabt und da ist er auch durch die Körpertreffer irgendwie total shaky gewesen. Ich weiß nicht, was mit dem Kovalev los ist in letzter Zeit. Ist es das Alter oder hat er da möglicherweise doch existenzielle Schwächen, gerade was Körpertreffer angeht, haben da Leute was aufgedeckt? Weil die gehen gerne mal zum Körper gegen ihn in letzter Zeit und hat da anscheinend extreme Probleme mit. Und auch Alvarez hat das getan. Ja, und wiederum Probleme bekommen, konditionell und dann durch K.O. verloren. Natürlich am Ende ein klarer K.O.-Sieg für ihn, für Alvarez dann rausgesprungen, aber trotzdem war es bis zu dem Abbruch ja ein sehr enger Kampf und von dem her ist es natürlich schon so, dass man da nochmal ein Rematch machen sollte, weil Kovalev auch in den Ward-Fights mit diesen zwei sehr, sehr skurrilen Abbrüchen, ne, beziehungsweise einmal mit diesem skurrilen Urteil und jetzt, der skurrile Abbruch eigentlich, war das ja eigentlich ein Tiefschlag vorher, ne, von Ward, da muss man dann auch nicht abbrechen unbedingt. Hätte eher einen Punktabzug für Ward geben müssen, 5 Minuten Pause für Kovalev. Wer weiß, es war ein Punkt Vorsprung für Ward, ne, glaube ich, beim Abbruch, also, es ist halt alles sehr ein bisschen blöd für Kovalev gelaufen und von daher denke ich, sollte man ihm jetzt nochmal die Chance geben gegen Alvarez, ich finde, das hat er schon verdient. Er hat immer mit seiner Power und auch gerade in den ersten 4, 5, vielleicht 6 Runden die Möglichkeiten, einen Gegner auszunocken. Ja, das wird er auch jetzt im zweiten Kampf gegen Alvarez haben und allein das macht den Kampf ja schon mega interessant. Ne? Favoritenrolle, denke ich, ist aber jetzt andersrum verteilt als als vor dem Fight Nummer 1, weil ja, man irgendwie schon merkt, so der Kovalev ist fragil.
Fragil geworden, so, ne? Ist so ein bisschen exposed worden.
Kann ihn anhitten, bei den Körpertreffern ist er sehr, sehr anfällig. Er hat keine gute Kondition mehr. Oder weiß ich, ob die überhaupt jemals richtig gut war. Aber sie war auf jeden Fall besser als aktuell. Keine Ahnung, was gegen Ward ja auch dann ab spätestens sechste Runde total langsam geworden, gegen Alvarez total abgebaut. Und das wird sich natürlich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass das auch jetzt in dem zweiten Kampf so ist. Klar, die wissen auch von Seiten von Alvarez, wie die vorgehen müssen. Die wissen, Kovalev ist in den ersten Runden halt gefährlich. 3, 4, 5 ersten Runden, da wird man wahrscheinlich Körperarbeit leisten. Man wird vorsichtig sein, gute Deckung, zurückhaltend agieren. Ne? Ein bisschen kontern, ein bisschen zum Körper gehen, ein bisschen Vorarbeit leisten auf die Schwäche von Kovalev und dann gucken, dass man halt wieder in der zweiten Hälfte dann das Momentum nutzt, wenn er halt langsamer wird und abbaut, dass man dann aufs Gaspedal drückt und die Körner halt verschießt, die man am Anfang aufgespart hat. Kovalev hingegen baut dann ab und dann hat man wieder das Duell oder das Problem, was Kovalev dann halt in den letzten Fights allgemein hatte. Er ist halt hinten raus vorzeitig schlagbar, ne? Und ich denke, das wird Alvarez in dem Fall auch nutzen, wenn man einen guten Gameplan hat. Wenn er sich nicht dumm treffen lässt am Anfang, sollte er das auch wieder gewinnen. Er hat die Qualität, man hat es gesehen, im Hinkampf auch. Auch in den Runden, wie gesagt, wo Kovalev noch stark war, in den ersten drei Runden. Er hat immer mitgehauen, er konnte auch was nehmen. Er konnte die Dinger von Kovalev auch einstecken. Er hat immer was zurückgegeben, immer guten Körpertreffer und einen guten Konter mit in die Aktion von Kovalev reingeschlagen. Als jemand auch, der auch was einstecken kann. Ja, sehr gute Konterfähigkeiten, sehr gute Technik. Und auch die nötige Power. Es ist kein Hitter oder so, aber er hat auf jeden Fall genügend Power, das hat man ja im Hinkampf gesehen, um ihn auszunocken. Also ich gehe davon aus, dass man, wie gesagt, vorsichtig agieren wird, erstmal ein bisschen zum Körper geht und dann in der zweiten Kampfhälfte wird Alvarez aufdrehen, Druck machen und dann Kovalev pushen und ich denke, dass das auch wieder vorzeitig endet. Ich glaube, das wird Alvarez vorzeitig gewinnen, so ab Runde 6 halt. Ja, irgendwann ab Runde 6, so zwischen 6 und 9 würde ich das schon sehen. Vorzeitiger Sieg Alvarez. Die Wettquoten sind sehr ausgeglichen. Ich glaube, 1,9 war es vor einer Woche. Sehe ich anders. Würde Kovalev das schon als Dreier Außenseiter sehen, 1-3 oder so. Er hat die Möglichkeit natürlich zu gewinnen, klar, aber ist Außenseiter in meinen Augen. Und
ja, drei, ich denke, die Quoten sind ganz relativ fair verteilt.
Findest du 50-50, ja?
Ja, ich meine, es ist 1,61 zu 2,25 aktuell.
Also mittlerweile, für wen? Wer ist der Außenseiter jetzt? Kovalev, ne?
Ja, genau.
Okay, ja, das ist klar, ist der Markt.
Also zumindest statt jetzt sind die Quoten nicht okay, weil ich würde Kovalev, wenn es alles zusammenläuft, wenn er ihn mal richtig optimal trifft oder so, ist sicherlich auch ein Sieg mit drin, aber es sieht aus so 60-40 oder so für Alvarez. Aber es ist eng. Mhm. Und das ist ja das, was wir lieben. Also, wenn da so Cards sind, wie eben die von Feigenbutz, wo du einfach links alles grün, rechts so ein bisschen rot oder viel rot oder die Debütanten, dann weißt du einfach, es wird nicht sonderlich spannend.
Ja, ist richtig.
Aber das Ding ist einer der wenigen Perlen, also ich finde gerade, es gibt momentan relativ wenig dieser Kämpfer, also irgendwie ist es so eine komische Zeit. Aber das Ding ist einfach auch mal echt sexy, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Heißt eine geile Ansatz. Natürlich ist er nicht der Riesenaußenseiter, aber selbst 1-3 ist ja jetzt nicht eine Riesenaußenseiter. Das heißt, von drei Kämpfen gewinnt er einen.
Ja, genau.
Und so sehe ich das halt. Wenn die dreimal gegeneinander kämpfen, gewinnt er einen. Ja, das kann sein, aber auch nicht mehr, ne? Wahrscheinlich. Also es ist halt, er muss ihn halt gut treffen. Und halt mit diesem Wissen, was Alvarez jetzt hat und was man von Kovalev hat jetzt in der letzten Zeit, von Ward, ne, von ihm selbst, dass er halt abbaut und wie gesagt, die wissen das ja auch und die wissen genau, was er für Schwächen hat und mit der Klasse, die Alvarez hat, wird man sich halt einen Matchplan zusammenlegen. Er wird sich halt nicht dumm treffen lassen. Selbst, ja gut, natürlich passieren kann das natürlich. Klar, auszuschließen ist es nie in einem Faustkampf, was passiert. Ne? Es gibt immer Möglichkeiten. Aber wenn es normal läuft, und Alvarez kann ja auch was vertragen. Also ist es ganz schwierig für Kovalev. Ne? Und was soll er denn für einen Matchplan haben, wenn du weißt, du bist relativ, ist auch schon fast 40, ne? Oder ist 40. Wie gehst du denn in so einen Kampf jetzt rein gegen Alvarez? Du hast fast deine ganzen letzten Kämpfe alle verloren, du sahst nicht mehr gut aus, bist K.O. gegangen. Wie geht er denn jetzt gegen Alvarez in den Kampf? Das würde mich mal interessieren, wir haben jetzt immer über Alvarez geredet und gesagt, was muss er machen, damit der Kovalev schlägt. Aber was muss denn Kovalev machen, um Alvarez zu schlagen, deiner Meinung nach? Wie würdest du, wenn du sein Trainer wärst, wie würdest du ihn in den Kampf schicken? Was würdest du sagen, was würdest du ihm mitgeben?
Ich würde, schwierig. Also ich sehe fast nur die Möglichkeit, Er ist ja so ein Bullyboxer oder keine Ahnung, wie man es beschreiben soll, jemand, der halt mit Druck und so arbeitet, dass der das extrem hochschraubt, dass der quasi alles schon in die ersten zwei, drei Runden wirft und da richtig Vollgas gibt. Mhm. Und weil ich glaube, hinten raus schwierig gegen jemanden wie Alvarez, wenn er ihn nicht finisht. Und deswegen denke ich, dass Kovalev eigentlich am Anfang schon richtig, richtig Gas geben muss, ihn versuchen wirklich anzuhitten und so und das würde ich so schauen, dass ich von Anfang an extrem viel reinwerfe. Ob das Schlauere ist, weiß ich nicht, aber ja, also vielleicht zum ein, zwei Runden warten oder gemächlich sein und dann versuchen, aber ich würde nicht allzu lange warten. Also eigentlich von Minute 1 an richtig Vollgas und alles reinwerfen. Dann denke ich schon, dass er ihn vielleicht nochmal überfallen kann, aber ja, es ist eng, also es ist echt schwierig.
Ja, aber das ist genau, eigentlich prinzipiell sehe ich das so wie du. Auf der anderen Seite ist natürlich, was dagegen spricht, er hat das im ersten Kampf ja gemacht. Er hat ja unheimlich Druck gemacht in den ersten
ja.
Kampf. Und dann ist ihm halt, ja, denn ich hatte Alvarez die Dinger eigentlich ja, einfach weggewischt, ne? War nicht mal angehittet, da hat er wirklich gut getroffen, teilweise der Kovalev und denkt, oh.
Ja.
Aber Alvarez hat dann 3-4 Bomben auch zurückverteilt und.
Ja, die Wirkung war einfach nicht da irgendwie bei Alvarez, ne? Der, also ich weiß nicht, ob der einfach ein Stahlkinn hat.
Entweder das oder der Kovalev ist nicht mehr so. Aber ja, schwierig zu
so,
sagen.
So scharf, so. Es ist ja einfach auch im Alter, schwindet so ein bisschen diese brutale Athletik und so, wenn da ein paar Prozent dann weggehen, Exzent. Dann.
Und der Gegner vielleicht nicht das schlechteste Kind hat, dann ist es eine Kombination, wo so.
Ja, ja, genau, die Karriere enden sein kann.
Ja.
Von daher, es ist super spannend.
Deswegen kann man das. Wird man, ja, es wird spannend sein, wie man, also mit welcher Taktik beide in den Kampf gehen. Man kann ja auch nur spekulieren. Vielleicht haben wir auch das Alvarez-Team einen ganz anderen Plan. Oder das Kovalev-Team, man weiß es halt nicht. Und das macht so ein Duell halt immer spannend. Man wird auf jeden Fall Veränderungen vornehmen. Team Alvarez wird Veränderungen vornehmen und auch Team Kovalev wird Veränderungen vornehmen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass das ein Kampf wird, der so verläuft wie Kampf 1. Ich denke, da wird man mit unterschiedlichen Taktiken arbeiten, weil man geht davon aus, Kovalev geht anders in den Kampf. Ich denke, der wird. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er macht. Das ist schwierig.
Er muss auf jeden Fall irgendwas anderes versuchen.
Kann er eigentlich nicht, weil nach Punkte gewinnt er sonst halt auch nicht. Wenn er wartet, dann macht Alvarez halt genug, um die Runden zu klauen. Wenn er halt zu viel am Anfang macht, dann geht es aus wie in Kampf 1. Das ist halt. Das ist schwierig, ne?
Ja.
Wir sind gespannt auf einen Kampf von zwei Top 5 Leuten. Immer noch aktuell, auch Kovalev dort noch, denke ich. Man würde immer noch die meisten schlagen, aber Alvarez gehört halt mittlerweile schon zu den drei Besten, denke ich, ne? In der Gewichtsklasse. Und,
die Gewichtsklasse ist ein Traum. Ein Traum, das gleiche
wie wir unter. Und wir hoffen, also ich bin neutral in dem Kampf, mir ist es eigentlich egal. Alvarez ist eine coole Sau, Kovalev habe ich eigentlich auch immer gefeiert, habe ich gerne gesehen.
Ja.
Und von daher zwei coole Leute gegeneinander nochmal Rematch. Und ja, wenn Kovalev verlieren sollte, ich denke, dann war es das mit seiner Karriere. Wenn er nochmal eine Chance haben will, ne, nochmal nach oben zu kommen, muss er diesen Kampf natürlich gewinnen. Und wir sind gespannt auf einen geilen Kampf und schauen wir mal, wie es ausgeht. Was sagst du? Was ist deine Prediction?
Ja, ich glaube, ich würde zweifelsfrei auch wieder mit Alvarez gehen, aber ich bin mal richtig, ich weiß nicht. Also ich glaube, weiß ich nicht, ob der das nochmal so steigern kann, der Kovalev, dass er den Alvarez schlägt, aber ja, Prediction finde ich ist schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich eine Prediction abgeben würde, würde ich fast sagen, auch irgendwie wieder später K.O. für Alvarez. Aber keine Ahnung, es ist halt echt, echt eng und echt schwer. Also, ich bin gespannt.
Ja, am Ende ist es natürlich auch immer ein bisschen tagesformabhängig.
Ja.
Ne? Das ist natürlich auch.
Und würde ich genau wissen, verdammt, ich würde wetten und einfach viel, 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 viel Geld verdienen. Ich finde, Wetten, Boxen ist sowieso eins der Sportarten oder eine Sportart, wo man wahrscheinlich am besten wetten kann, aber
ja, wenn dann
man hat halt auch keine Glaskugel, ne? Und wenn man die hätte.
Ja, natürlich kannst du vorher oft wissen, so, das wird wahrscheinlich nach Punkten dann für den und den, weil der hat einen Topfkampf, der da ansteht danach und der muss das Urteil kriegen. Das kannst du natürlich schon, dieses Wissen hast du, aber du weißt halt trotzdem nie, was in dem Kampf passiert. Stell dir mal vor, der kriegt im Ring plötzlich, der bricht sich den Arm oder der kriegt einen schweren Cut oder ne, der kriegt einen Herzinfarkt und fällt um. Ja, das sind nur dumme Beispiele jetzt, aber genau, das meine ich halt. Du kannst halt niemals dir 100%ig sicher sein. Das ist halt das, ne? Und von der Seite her, wenn man auf sowas wettet, ich denke, da bieten sich nur Live-Wetten an. Ne? Immer bis in die 10., 11. Runde warten und wenn du weißt, dann hast du wenig Risiko. Aber vorm Kampf, also ich weiß nicht, vorm Kampf wette ich ungern. Ja, Leitwerte werde ich halt gerne. Wenn ich weiß, es ist 11. Runde und ich weiß, der Außenseiter hat gerade möglicherweise, ne, sollte führen, aber du weißt genau, der andere soll das Urteil kriegen und dann kannst du da oft hohe Quoten eintüten. Ich erinnere zum Beispiel an Felix Sturm gegen. Wie hieß denn der noch? Schudinov war das, ja genau. Da war der Schudinov ja klar besser. Der hat eine 11er Quote gehabt, in der 12. Runde der Sturm. Eine 11er Quote in der 12. Runde. Ja, das Urteil kennen wir ja, ne? Und hat es dann am Schluss dann doch gekriegt. So, und da kann man dann auf jeden Fall immer relativ
entwuchsen.
Mal was drauf setzen. So. Ja, aber grundsätzlich.
Aber ist halt auch schwierig, ne? Das ist halt immer.
Muss halt die Details dann kennen im Hintergrund auch. Soll er wirklich das Urteil kriegen? Wie lange läuft der Vertrag noch mit dem Manager? Und ist es wirklich notwendig, ihm das Urteil noch zu geben? Oder ist es sowieso jemand, der aus dem Team raus soll? Da muss man halt schon gut informiert sein, ne, wenn man da 100% haben will.
Ja.
Von daher. Naja, Wetten ist ein anderes Thema. Wir freuen uns auf einen engen Kampf zwischen Kovalev und
Alvarez.
Und lass uns überraschen.
Wir werden so es im
Rückblick besprechen.
Genau, sonst erwähnenswert auf der Card vielleicht noch der Kampf um den vakanten IBF Leichtgewichtstitel zwischen Richard Comey und Aysa Shaniev. Ganz interessanter Kampf. Und sonst zwei umgeschlagene Leute. Oscar Valdez gegen Carmine Tomassone kämpfen um den WBO-Federgewichtstitel. Auch ganz interessant. Ebenfalls interessant finde ich es auch immer Teofimo Lopez. Einer der aufregenderen Talente unserer Zeit im Leichtgewicht. Der kämpft gegen Diego Magdaleno. Also Lopez finde ich schon sehr sexy. Jemand, der auch eine große Zukunft haben könnte. Gut, die anderen Kämpfe, ja, da werden wahrscheinlich vermutlich alle Undercard-Kämpfer wie immer gewinnen. Große Überraschungen sollten da eigentlich nicht kommen. Ansonsten auf die andere Karte, auf die wir noch kurz eingehen wollen, ja, ist im Grunde auch ein Kampf am 9. Februar im Digital Health Sports Park in Carson, Kalifornien. Da ist zumindest ein Kampf, der ganz sexy ist, oder zumindest der Boxer, der da drauf ist, ist sexy. Das ist Gervonta Davis, der kämpft gegen ein altes Schlachtross, quasi gegen Abner Mares. Gervonta Davis, ein Mann, den ich persönlich brutal stark finde. Also wirklich, wirklich gut und der auf jeden Fall, den ich unbedingt gegen Lomachenko irgendwann mal sehen möchte. Aber er macht mehr oder weniger so einen sehr busy Kampf gegen Mares. Und Mares immer noch gut, aber dadurch, dass zum Beispiel Mares letzter Kampf gegen Leo Santa Cruz durchaus eng und einigermaßen, ne, ich meine, Santa Cruz natürlich verdient gewonnen, aber schon einigermaßen eng, aber dass die Wettquoten so krass pro Gervonta Davis sind gegen einen soliden Mann wie Mares, zeigt ja schon, inwieweit die Qualität von Davis einzuordnen ist. Also das ist auch jemand, der absolutes Elite-Boxer Pound-for-Pound-Material ist, in meinen Augen zumindest.
Ja, mit einer 7er Quote.
Wahnsinn, ne? Gegen Abner Mares. Also, Mares, ich meine, der ist ewig dabei. Jetzt war erst drei Niederlagen. Aber die Niederlage war zwei davon gegen Santa Cruz und gegen Johnny Gonzalez. Ja. Aber sonst, ich meine, ist halt, kennt man halt und der kann schon, ne? Und da eine 7er Quote ist schon ordentlich. Also.
Ja, zumal der Davis ja auch noch nicht diese richtig starken Leute von den Fäusten hat. Also ich sag mal so, nee, der
gar nicht, gar
ist
nicht.
Der stärkste Gegner seiner Karriere.
Genau, genau.
Muss man so sagen, auch wenn der Mares vielleicht nicht mehr die 100% hat, die er vielleicht
hat. Schon, glaube ich, noch. Ich meine, der war nie so stark, Mares. Der, aber es ist.
Ja, gegen Santa Cruz ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Gegner. Ne? Muss man natürlich auch sagen, das war sehr eng. Er hat da gut mitgehalten und er wird auch gegen Davis, wirst du sehen, er wird gegen Davis auch durchaus seine Momente in den Kampf haben. Davis ist ein hochgradig arroganter Boxer, der extrem von sich selbst überzeugt ist, mit einem unfassbar krassen Mindset ausgestattet ist, also extremes Selbstbewusstsein, was aber in Arroganz oft ausartet. Und das ist die Möglichkeit vielleicht für Mares, daraus Kapital zu schlagen. Also ich sehe nicht gewinnen, Mares, aber ich sehe... Wenn der Davis das nicht richtig angeht, und das hat er in seinen Kämpfen öfter mal,
ja.
Gegen schwächere Leute auch gemacht und so, wo er wirklich unterfordert war. Aber wenn er gegen Mares so Spielchen macht, dann kann das auch für ihn möglicherweise zum Problem werden. Aber ja, natürlich, ich sehe das auch so. Klar, Davis ist natürlich der klare Favorit, sollte den Kampf gewinnen. Ich denke auch, er wird es tun. Die Frage ist jetzt, wie geht er mit Mares über die Zeit? Er hat gutes Chin, er kann gut was nehmen. Ist halt ein Krieger, ne? So schwierig zu sagen, ob das über die Punkte geht oder über die K.O.s. Ich denke, klar, Davis hat immer die Möglichkeit, jeden rauszunehmen. Und wenn er es komplett ernst nimmt, sollte es auch in der zweiten Kampfhälfte machen. Ne? Also ich gehe schon mit einem TKO so in der zweiten Kampfhälfte dann irgendwann. Aber es ist eine interessante Ansetzung, weil es ein Step-Up ist. Hört sich doof an, aber es ist ein Step-Up für Davis. Auch wenn vielleicht Mares hier so eine Gatekeeper-Rolle hat, so, ne? Laut den
Wettbewerben. Ja. Ne? Aber es ist einfach so ein Step-Up. Das ist einfach, wenn er den krass wegmacht, dann kann er ganz laut schreien, hey Lomachenko, hier bin ich, komm her.
Ja,
so.
Ja, genau.
Und ja. Also das
auch wieder so ein Altherren, also nicht nee, Altherren, nicht Veteran gegen ja. einen aufstrebenden Buben, ne? So und
ja.
Coole Sache, coole Ansetzung und klar, auch wenn da einer natürlich die klare Außenseiterrolle hat, ist es trotzdem interessant nochmal so.
Ja, es sind auch schon genug Leute an ähnlichen Gegnern gescheitert, so die man so ja. vorher abgefeiert hat.
Zumal er eben halt auch noch nicht so diese Elite hatte und solange er nicht einen Elitemann geschlagen hat, finde ich, ja. sollte man da auch immer ganz vorsichtig sein, weil es gab in der Historie so viele Beispiele, wo man gesagt hat, boah, ist der gut. Kannst du dich noch an Alexejew erinnern früher?
Ja.
Was haben wir da bitte über den?
Ja, der war ja auch Zucker. Also gegen die Journeymans sah der aus wie ein Gott.
Ja, da haben wir gesagt, wer soll den denn bitte ne, stoppen und schlagen? Und plötzlich kam der erste relativ solide Mann und pupp, war K.O. Ja. Also immer aufpassen. Deswegen, das ist auf dem Papier easy für Davis, sollte es sein.
Ja, aber Maris ist halt Veteran, ist ein guter wie du schon Mann, sagst.
Der ne, erfahren ist und immer noch sehr, sehr stark ist. Von daher auch ein sehr interessantes Duell, was man sich durchaus angucken kann, auf jeden Fall.
Ja.
Naja, was sagst du da? Was ist deine Final-Prediction? Also ich sag
Tito,
so ab Runde 8 oder so Runde 7, 8.
Ja, ich sag mal Punkt-Sieg Davis, aber es kann natürlich auch die K.O. werden. Also.
Mhm,
ja. Ich hoffe einfach aufgrund der Tatsache, dass Lomachenko starken Gegner irgendwann braucht, dass Davis gewinnt, weil ich finde ihn, sein Stil und so und die Art, wie er boxt, ist schon sehr sexy anzusehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich mit.
Gut, ansonsten wollen wir eigentlich auf kein Event näher eingehen. Vielleicht, ich glaube nicht, dass wir eins vergessen haben, wenn dann eher was Kleineres. Aber was sonst so mal schauen bei Wettanbietern, bei Boxrec und Terminkalendern und so gesehen haben, ist eigentlich jetzt nichts, wo wir jetzt groß drauf eingehen wollen oder sollten. Und somit kommen wir zu den News. Und da gab es Gerüchte in den letzten Wochen, dass zwei sehr, sehr alte Schlachtrösser gegeneinander kämpfen könnten. Und zwar, dass Abraham gegen Sturm eventuell noch möglich sei. Ich meine, Sinn wird es ja für beide irgendwie machen, weil beide ja irgendwie am Punkt der Karriere sind, wo es einfach auch nicht weitergeht. Also beide werden nicht mal mehr Weltmeister werden, sind schon älter, sind weit weg von ihrer Prime. Und ich denke, dass wir einen Kampf. Ich würde es mir gerne ansehen. Ich meine, das ist natürlich, ich würde nicht sagen, was von Promi-Boxen, aber die sind eben wahrscheinlich immer noch auf einem Level, was höher ist als für Feigenbutz oder so, aber das wäre natürlich schon Altherrenkampf, aber und Abraham natürlich seine Power auch schon echt verloren und so, aber Sturm hat natürlich auch nachgelassen. Und von daher. Warum nicht? Die Frage ist nur, wer wird es ausrichten? Ich meine, Sturm vermarktet sich selbst, Abraham ist ja nirgendwo mehr unter Vertrag. Man bräuchte einen Fernsehsender, der das zeigt. Ob sie den finden würden? Ich denke schon, aber wenn man sich bemüht und da was vorantreibt, aber ja, also ich fände es sexy irgendwo, auch wenn man denkt, natürlich, im Grunde könnten beide auch es einfach sein lassen. Aber da könnten beide nochmal Geld verdienen, da würde man vielleicht klären, wer der bessere der beiden ist. Das weiß man ja eigentlich bis heute nicht, also von der Karriere her muss man eigentlich Arthur über Sturm ranken, aber ist er wirklich der bessere gewesen? Ich weiß es nicht. Also ist auf jeden Fall eng und das wäre, glaube ich, auch ein enger Kampf, wenn es zustande kommen würde, der wahrscheinlich mit Sicherheit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt keiner total abbaut oder Sturm total außer Form ist, bin ich relativ sicher, dass der Kampf über die Punkte gehen würde. Wer dann gewinnen würde, keine Ahnung, weil Sturm ja halt auch oft echt passiv ist und Abraham genauso. Also das könnte auch, ich glaube, das würde so ein 12-Runden-Gewürge werden, was echt vielleicht dann kontrovers endet oder super eng. Aber ja, also sportlich braucht man es nicht. Interessant fände ich es trotzdem. Oder wie siehst du das, Imano?
Ja, ich sehe das eindeutiger als du, von der Interessantheit her, ja, da gehe ich mit dir mit. Wäre vor Jahren schon interessant gewesen, jetzt natürlich immer noch, weil ja, eben beide schlechter sind als damals und kommt aufs Gleiche raus. Beide hätten in der Prime gegeneinander geboxt, jetzt sind halt beide nur noch vielleicht 60% von dem, was sie mal waren. Kommt ja aufs Gleiche raus. Also von der Klasse her immer noch dieselben Boxer ungefähr, nur halt schlechter und beide schlechter, von daher beide älter, also gleiche Konstellation, nur eben in schwach. Und von daher, ja, ein interessantes Duell. Der Sieger könnte vielleicht dann nochmal irgendwo anklopfen und der Verlierer ist dann endgültig raus. Deutsches Duell in Anführungszeichen.
Ja, gegen Zeuge oder gegen Butzi oder gegen Bremer genau, oder so. Genau,
ich dachte nachher nochmal ja. Einen anderen Deutschen und dann die Karriere halt beenden. Aber ich sehe es ganz ehrlich, also Abraham, wenn Sturm noch ansatzweise das kann, was er im letzten Kampf gezeigt hat, im zweiten gegen Schulinov, das war jetzt nichts Berauschendes oder so, aber wenn er diese Leistung abliefert, und ich denke, das könnte er tun. Abraham ist völlig im Arsch. Also, ich weiß nicht, auch gegen Aufbaugegner, das ist so grausam ausgesehen. Also, Sturm hat gegen natürlich auch viele Leute grausam ausgesehen, aber ich meine, natürlich auch auf Passiv, ja, aber er ist da boxerisch also viel besser als Arthur. Also, von der Technik, vom Auge, vom Kontern, wenn der Arthur versucht, da irgendwie mit diesen Schlägen, die er da, der trifft auch keinen, der trifft doch niemanden mehr, der Arthur, der trifft doch gar nichts. Der ist einfach, der ist doch alles weg, der hat so viele Luftlöcher, wie er schlägt, der Sturm, wenn er da ansatzweise noch, also der kontert da rein in die Aktion und ja, das müsste ein klarer Punktsieg für Sturm gehen. Also da würde ich, wenn da eine gute Quote ist, würde ich sogar noch viel Geld draufsetzen. Auch wenn er lange raus war, jetzt 2 Jahre. Das wird eine gute Quote sein, weil er eben 2 Jahre raus war. Würde ich mein Geld auf Sturm setzen. Da muss ich ein bisschen was setzen, ja. Punktsieg Sturm, so im 117, 118, 110 Bereich. 17, 11, 118, 110, da würde ich mitgehen. Ich denke, das gibt ziemlich eindeutig.
Da gebe ich dir recht, aber also was die Leistungsfähigkeit von Abraham angeht, erschreckend, fürchterlich. Ja, ja. Aber da Sturm gar nicht im Ring war und vielleicht nicht mal mehr richtig trainiert hat und so, weiß ich nicht, ob die deine Leistungsfähigkeit nicht auch ähnlich wäre. Also,
deswegen danke ich ja.
Keine Ahnung, ne? Wundertüte.
Wenn das noch so ist, wie im letzten Schulhof kommt,
das habe ich gerade dazu gesagt. Ja, dann genau.
Gewinnt das ganz klar und deutlich. Aber natürlich, du hast natürlich recht. Das ist halt die Sache. Wenn du 2 Jahre raus warst und vielleicht gar nicht mehr weißt, ob du überhaupt niemals noch wegen dem Doping zurückkommst, das ist nicht mehr ernst genommen und so, dann kann es natürlich auch sein, dass der genau auf so einem Level ist. Ja, das sind die Fragezeichen, die dahinter stehen. Und immer wenn Fragezeichen irgendwo sind, macht es das Ganze interessant. Und deswegen finde ich es cool, wenn es dann doch dazu kommt, dass man den Kampf noch macht. Ich denke, das wäre eine coole Sache, den wollte man immer sehen und damit man nicht irgendwann in 20 Jahren sagt, ah, wie wäre das ausgegangen? Haben wir ja immer noch mit Luis und Klitschko 2, wie wäre das ausgegangen?
Ja.
Das wollen wir ja nicht besprechen. Wir wollen ja Sachen besprechen, die passiert sind und nicht Sachen. Und das wäre mit Luis gegen Riddick Bowe gewesen. Ja, wie geil wäre das gewesen?
Ja, genau. Oder Tyson gegen Riddick Bowe oder so. Wie wäre das ausgegangen?
In 20 Jahren werden wir noch drüber reden und wir werden niemals auf eine Antwort kommen.
Genau.
Oder auf eine hundertprozentige Antwort, sagen wir mal. So, das ist halt schade. Und deswegen, warum soll der Kampf jetzt nicht kommen? Es wäre cool. Es muss ja auch nicht immer ein Gürtel dahinter stehen, eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft oder irgendwas auch immer. Einfach nur Paarungen, die auf dem Papier einfach interessant sind. Und wäre der Kampf heute interessant? Ja, weil eben Fragezeichen hinter den ganzen Blödsinn steht. Wie gut
das wäre doch sexy. Und dann muss man den Feigenbutz ein bisschen impfen, dass er dann auf der Pressekonferenz da ein bisschen Randale macht.
Ja, ja.
Und so, euch weg, euch alten Säcke oder so. Dass man da, ich meine, ein bisschen Gas geben da.
Genau, und der Sieger könnte ja dann gegen den Butz ran. Ist doch schön.
Genau, da können alle nochmal abkassieren. Warum nicht?
Und ich würde mir auch Feigenbutz gegen Sturm oder Feigenbutz gegen Arthur angucken. Klar ist
aber
das.
Sicher.
Ist das behindert eigentlich? Aber mein Gott, das sind nun mal die gerade aktuellen deutschen Jungs, die noch im Business aktiv sind. Und diese Paarung gegeneinander, come on, das ist doch das, was man auch sehen will. Ich muss nicht immer ein Duell sehen, da Gürtel gegen Gürtel oder das ist gar nicht so das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir unterhalten werden, dass wir entertained werden und dass wir gute Kämpfe sehen. Und mein Gott, natürlich wäre das ein guter Kampf. Ah. Oder wären das gute Kämpfe? Stallduelle, Deutsch-Deutsch, in Anführungszeichen. Ja, nee, machen.
Umsetzen. Das Ding ist eigentlich total schade, weil du hast die besten Boxer, die wir haben, also in Deutschland, das ist ja immer noch, also hart gesagt, aber sowas wie Abraham, Sturm, Zeuge, Bremer, die sind ja alle in der gleichen Gewichtsklasse. Da geht doch noch was. Warum denn nicht?
Und gerade jetzt, wo alles schon zu spät ist.
Genau, ist doch ist scheißegal. Die machen doch alle, sag mal, alle von denen genannten, also außer jetzt Zeuge, Aber Abraham, Sturm, Bremer, die machen doch vielleicht alle nur noch 0 bis 3 Kämpfe. Ja. Es ist doch scheißegal, wer gewinnt oder verliert. Einfach da ein bisschen Rabatz machen und sich irgendwie was ausdenken, ein bisschen pöbeln, ein bisschen, ne? Bisschen Action machen. Also wenn irgendwelche Promoter das hören oder so, macht, macht. Seht zu, gibt Gas.
Best of Germany Trophäe, dass dann halt die vier genannten alle in einen Topf Halbfinalenpaarung auslosen.
Genau, da gibt es so einen Resterampe-Gürtel oder so, und dann läuft das.
Genau, der Gewinner darf dann nochmal irgendwie um die Weltmeisterschaft kämpfen oder was?
Ja, genau, von irgendwas.
Mit 42 darf er nochmal ran. Einmal abcashen, dann Karriere. Es geht ja im Boxen um Geld halt, ist ja klar, ne? Und ich meine, ich kann es auch verstehen, dass immer, ne? Dass man da auch Paarungen hat, die man nicht will und ne, wo man kein Risiko eingehen will, alles okay. Aber man muss halt, deswegen war ich auch nie ein Felix Sturm-Fan, weil er hat immer gesagt, er ist der Beste, er ist der Größte, hat aber nie die Duelle angenommen, die mit Golovkin oder sowas da weggelaufen und dann erzählt er, ist der Beste, ja, schön. Und dann nehmen wir nur gegen Flaschenkämpf, ne, so, gegen die teilweise sogar noch verliert. Aber gut, ist alles scheißegal. Im Endeffekt, jetzt ist es sowieso wurscht, er ist alt, Arthur ist alt und Bremer ist auch alt.
Wir haben doch eh alles schon ordentlich Niederlagen im Rekord, das spielt doch überhaupt keine Rolle mehr.
Steht eh die Karriereende, ist die Karriereende vor der Tür und genau, einfach machen, nochmal ein bisschen was verdienen und die Fans sehen noch ein paar Kämpfe, die man eh schon mal sehen wollte, also von daher, let's do it. Ich denke auch, dass es kommt, ich denke, Arthur gegen Sturm werden wir Mitte des Jahres, vielleicht Herbst oder so, je nachdem, ich weiß nicht, wie der im Training ist, so was man da macht, wie man TV-Sender findet, aber ich denke, wenn man sich dahinter klemmt, wird das passieren. Oder kann das auf jeden Fall leicht passieren, so ein Kampf wird man 100% nochmal übertragen kriegen, das wird auch Einschaltquoten bringen, da werden genug Leute zuschauen. Und ja, nee, lass es doch machen. Ich denke, dazu wird es auch kommen. Also bin ich mir ziemlich sicher. Weil jetzt hat keiner mehr was zu verlieren. Und von daher stehen die Chancen auf jeden Fall jetzt besser denn je. Und Sturm, ja, ist ja auch jetzt wieder mehr oder weniger freigesprochen worden. Haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
Ja.
Er ist ja, ne, also er darf wieder boxen. Die Klage ist
Boxen darf er, darf
von der Staatsanwaltschaft so. ist abgelehnt worden. Also
das ist zumindest gegen, das ist ja... Nicht, dass er gedopt ist, sondern das ist ja wegen Körperverletzung. Oder so.
Ja, aber er hat abgewartet, ne, was da jetzt draus passiert. So, er ist da jetzt auf jeden Fall die Anklage zurückgezogen und an diesem Tag, wo die Anklage zurückgezogen wird, hat er auf, ich weiß gar nicht, ob es bei Facebook war oder bei, ich weiß nicht, irgendwo hat er es gepostet, auf jeden Fall, dass er sauber ist, 29 Jahre im Boxgeschäft mit dabei und 29 Jahre sauber hat er geschrieben und jetzt ist Zeit fürs Comeback, ich komme wieder und ja, das ist eindeutig. Also er wird auf jeden Fall wieder boxen, die Frage ist nur, wann und gegen wen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Arthur Abraham wird. Zumal der ja auch nicht mehr bei Sauerland jetzt...
ja, und der hat ja eh nichts zu tun. Also, genau, wen soll Abraham denn kämpfen, boxen? Ja. Keine Ahnung, das ist doch Quatsch. Genau. Deswegen macht das einfach.
Wird kommen, bin ich mir auch ziemlich sicher.
Hoffen wir es. Aber wir bleiben dran. Wenn es da was Neues gibt, werden wir natürlich wieder darüber reden.
100%.
Ansonsten gab es, noch eine Meldung, oder sagen wir noch drei Meldungen, auf die wir noch eingehen werden. Das ist einmal, Char bleibt wohl, sagen wir mal, Weltmeister, so eine Art Weltmeister oder wie auch immer man das sieht. Mhm. Ja, das bleibt er wohl und der wird bestimmt irgendwann nochmal gegen Okendo kämpfen oder auch nicht, das weiß man nicht. Okendo bereitet sich auf... Ja, 2034 wird Okendo da wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Never Ending Story... Ja, er bleibt auf jeden Fall eine Art Weltmeister. Wieder ist alles äußerst dubios. Keine Ahnung. Es wirkt sehr merkwürdig. Ansonsten, eine schönere Meldung ist das wohl... Weil es ist ja noch keine Meldung, sondern es scheint wohl so zu sein, dass Wilder gegen Fury, dass das Rematch wohl ziemlich sicher bald kommen wird oder dieses Jahr kommen wird. Genau steht es noch nicht 100% fest, aber wohl so zu 70, 80, man ist ja wohl recht weit. Und das ist natürlich auch wieder ein Kampf, den wir natürlich wieder alle sehen wollen. Wilder Fury Rematch, herzlich gerne. Der ist halt noch eine Sache zu klären, weil,
ist halt... Es ist quasi nichts passiert, ne?
Ja, und deswegen, keine Ahnung. Weil dann löst sich das vielleicht auf und wir wissen vielleicht irgendwann, wer denn der Beste ist. Wenn es nach dem Rematch der Sieger dann gegen den Joshua hätte schon was. Weil dann hättest du wirklich so einen richtigen König. Mhm. Jetzt hast du quasi drei Könige mehr oder weniger. Vielleicht ist Joshua der mit der größten Krone, ja, weil er die meisten Gürtel hat und so. Aber
Du hast ja im Grunde diese drei Boys jetzt und du musst einfach wissen, wer ist der Gott momentan. Ne?
Ja, sehe ich auch so.
Und ja, das wird wohl konkreter. Wenn es da was zu verkünden gibt, werden wir natürlich auch darüber reden und berichten. Ansonsten noch die Meldung, George Groves ist zurückgetreten. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch die beste Entscheidung für ihn. Wünschen wir ihm dann mal alles Gute. Ansonsten, ja, es gab noch kleinere News, aber jetzt nichts, wo man jetzt zwingend drauf eingehen müsste oder sollte. Ja, ansonsten wurde noch gefragt, ob der Tommy denn mal wieder mitmachen würde. Ja, ich hoffe, dass er mal wieder mitmacht. Also, ich baggere regelmäßig an ihm. Und die Manu, das solltest du ja auch mal wieder tun. Also, ich frage ihn, sagen wir mal, in einem gewissen Wochenabstand. Einmal im Monat frage ich ihn vielleicht, ob er wieder Bock hat. Aber bis jetzt noch nicht, aber wir arbeiten dran. Weil es ist doch immer schön, wenn man nicht nur immer nur zu zweit ist. Oder ich sage, es ist halt schön, wenn man ein paar mehr Leute da hat. Von daher, wir geben unser Bestes, dass der Tommy dann auch irgendwann mal wieder mitmacht. Aber er ist nicht auf der Welt, also keine Sorge. Dann war es das für heute. Wir werden, also wie, ich meine, ich bin so kaputt, ich habe Grippe und alles total im Arsch. Imanu ist, ja, war 3 Tage im Bordell. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir ziemlich durch und fitter werden wir sein. Wahrscheinlich beim nächsten Podcast sehen wir dann wahrscheinlich, ja, so am 11. Februar aufnehmen werden. Also so um den Dreh halt, ne? Wie immer, dann in 2 Wochen. Ja, Imanu, sonst noch irgendwas zu sagen oder anzumerken?
Nö, ich denke, soweit sind wir durch, haben alles thematisiert und ja, wir melden uns dann mit der Rückmeldung zu den vorgesprochenen Kämpfen in 2 Wochen und dann ja, geht's dann weiter wie üblich, 2 Wochen Rhythmus und dann werden dann Kämpfe wie Steven gegen Joyce, die Gale, Eubank. Dann kommen natürlich noch die Sachen hier mit Super Six, ne? Brides, Globatschki und sowas. Ja. Das wird dann alles angesprochen. Darauf kommen wir dann in den nächsten Podcast dann zu sprechen. Und
ja, da nimmt das Jahr so langsam Fahrt auf. Ne? Ich meine jetzt
mit richtig guten Duellen, ja.
Ja. Ich meine, da kommt ja noch was, gerade Richtung Februar, für auch sowas wie die Gil gegen Eubank und so. Das ist schon.
Richtig, ja. Stimmt jetzt auch noch, ja.
Ja, ja, das ist schon auch interessant. Oder Spence gegen Garcia. Also, ich meine, Crawford gegen Khan steht ja auch fest. Vielleicht auch noch bei den News erwähnen können. Aber auch dann irgendwann Alvarez gegen Jacobs und so. Das nimmt langsam Fahrt auf. Und Fury Rider, wenn das auch kommt. Also, das wird dann, könnte dann schon, es geht dann ja fast schon Richtung Sommer, so ein sexy Frühlingssommer werden. Aber schauen wir mal.
Genau.
Dann.
Bis zum nächsten Mal.
In 2 Wochen. Und wenn ihr sonst Fragen, Wünsche, Anregungen oder irgendwas habt, meldet euch. Bis zum nächsten Mal. Servus.